Da sitzen Sie wieder im Deutschen Bundestag. Die unterbrochene Sitzung ist wieder aufgenommen worden. Ein paar Reden gibt es, bevor dann gleich zum zweiten Mal abgestimmt wird, ob Friedrich Merz Bundeskanzler werden soll oder nicht. Was war das für ein Rambo-Zambo heute im Deutschen Bundestag? Aber nicht so, wie es sich dessen Erfinder Friedrich Merz vorgestellt hatte. 18 Stimmen aus den Fraktionen CDU, CSU und SPD verweigerten ihm ihre Zustimmung. Deshalb ist Merz im ersten Durchgang heute Vormittag durchgefallen. Das hat es noch bei keiner Kanzlerwahl in der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Zur Analyse hole ich mir den Politologen Albrecht von Lucke ins Boot. Er ist Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, Albrecht von Lucke.
Guten Tag, lieber Herr Castricius.
War das schon der erste Koalitionskrach, bevor die Koalition überhaupt angefangen hat zu arbeiten?
Naja, das wird man gar nicht unter Krach der Koalition bilanzieren müssen, sondern unter der Frage eines Misstrauensvotums, den der Kanzler persönlich, es ist ja eine Kanzlerwahl gewesen, aber auch eines Misstrauens natürlich gegenüber einem Lars Klingbeil, der ja auch mitverantwortlich ist für die Verabschiedung dieses Koalitionsvertrages verbuchen muss. Das ist der Charakter dieser Abstimmungsniederlage. Und das ist schon ein fundamentaler Tiefschlag, denn das hat es in der 75-jährigen Geschichte des Bundestages noch nicht gegeben. 20 Mal wurde der Kanzler gewählt, nie gab es eine Niederlage im ersten Wahlgang. Das ist bereits eine historische Leistung in Anführungszeichen von Friedrich Merz.
Aber fangen wir bei der SPD an. Das war meine erste Reaktion, zumindest als die Eilmeldung kam, durchgefallen. Ob das vielleicht Stimmen gegen die Klingbeilisierung der SPD sind, der sogar der Fraktion vorgeschrieben hat, wen sie als Fraktionsvorsitzenden zu wählen hat mit Matthias Miersch. Ist das denkbar?
Das ist durchaus denkbar und ich halte das sogar für sehr wahrscheinlich, dass es zwei fundamentale Fragestellungen gibt. Nämlich einerseits die Fragestellung in der SPD, die ein Stück weit mit dem, was Klingbeil aufgeboten hat, nicht schwanger geht. Auch der ganze leidige Streit über den Umgang mit Saskia Esken ist etwas, was manch einen doch mehr in der gerade Partei Linken getroffen hat. Dann ist es aber auch ein ganz großes Unbehagen in Teilen der SPD über die Wahl von Friedrich Merz höchstpersönlich. Es bleibt ja eine Kanzlerwahl, das dürfen wir nie vergessen. Und ich glaube, das Grundproblem, das über allem liegt, ist die Tatsache, das wird sich dann übrigens gleich im zweiten Wahlgang zeigen, ob ich richtig liege, die Tatsache, dass der Luxus einer doch sehr großen Mehrheit, bei der ja 12 Personen ungeschadet hätten mit Nein stimmen können, also Friedrich Merz hätten ablehnen können, dass das diese viele in Sicherheit gewogen hat, die gesagt haben, nein, ich muss hier diesem Kanzler, übrigens auch ein Teil der Union, die vielleicht sogar eher dagegen waren mit der SPD zusammen, ich will ihm meine Zustimmung verweigern und gehe in der Annahme, dass es letztlich keinen Schaden für die Koalition gibt. Erst die Summierung des einzelnen Protestes, das hat dann zur maximalen Schädigung geführt. Und
dass jeder Einzelne gedacht hat, ach, es wird schon nicht schaden, wenn ich dagegen stimme, nur die Summe war dann nachher das Problem.
So ist es. Das halte ich für die plausibelste Erklärung, weil der Unmut ja tatsächlich in weitem Maße vorhanden ist. Aber ob die jeweiligen Personen letztlich tatsächlich Merz verhindern wollten und damit auch die Koalition und damit übrigens in letzter Instanz auch das eigene Bundestagsmandat, weil ja die Folge Neuwahlen sein könnten und damit die Nichtwahl der eigenen Person, das wage ich doch zu bezweifeln. Und deswegen ist natürlich die Hoffnung jetzt vor dem zweiten Wahlgang auch, dass es jetzt mit der richtigen Ernsthaftigkeit dann auch das richtige Ergebnis gibt.
Das müsste dann eigentlich Ihre Prognose sogar sein nach der Analyse, dass man dann jetzt sagt, ach nee, es ist mir doch nicht wert, mein Denkzettel.
Das ist es. Das scheitert. Davon gehe ich aus und ich sage noch viel deutlicher, wenn es denn jetzt beim zweiten Mal nicht klappt, dann wäre das natürlich die Katastrophe, weil das würde Ausdruck der Tatsache sein, dass letztlich eine große Zahl und dann vermutlich auch in Teilen der Union möglicherweise eben vielleicht gar nicht bereit ist, mit dieser SPD eine Koalition einzugehen, also vielleicht ganz anderes im Schilde führt und da fällt einem ja durchaus das Wort von Jens Spahn ein. Es gibt erhebliche Teile, die eigentlich eher die Union nach rechts orientieren wollen, in Richtung einer Koalition vielleicht nicht gleich, aber vielleicht einer Minderheitsregierung, die sich die Stimmen auf je unterschiedliche Weise besorgt. Also diese Grundfrage ist im Raum, ist die Ablehnung fundamentaler Natur oder war es bloß die Protestwahl einzelner Stimmen?
Also wenn sich nur einzelne ein Mütchen gekühlt oder ein Wütchen gekühlt haben, wie könnte das bei der CDU aber aussehen auf der Seite, falls da Abgeordnete nicht für ihren eigenen Parteichef gestimmt haben? Welche Argumente können die gehabt haben?
Ja, diese Denkzettelwahl, diese Denkzettelverneinung, sage ich mal, die eben tatsächlich vielleicht nicht grundsätzlich hat natürlich viele Anlässe. Denken Sie an die Tatsache, dass auch Friedrich Merz bei vielen seiner eigenen Fraktion und übrigens noch viel mehr in der eigenen Wählerschaft, nicht nur auf Sympathie gestoßen ist, als er sein Wahlversprechen der Nichtreform der Schuldenbremse gebrochen hat. Ein so eklatanter Wortbruch in den ersten Tagen war für viele ein Schlag ins Kontor. Deswegen auch übrigens viele Parteiaustritte. Und das haben ja auch die Abgeordneten zu spüren bekommen. Und viele von ihnen waren damit natürlich nicht zufrieden. Viele waren übrigens auch mit den Koalitionsverhandlungsergebnissen nicht zufrieden. Und da rede ich noch gar nicht von denen, die auch persönlich getroffen sind, weil sie vielleicht eigene Ambitionen hatten, auf Ämter geschielt haben etc., die nicht bekommen haben. Das gibt es immer. Aber auch die grundsätzliche Ausrichtung eines Koalitionsvertrages, in dem ja doch viele eher die Handschrift der SPD in Teilen wiedererkennen, hat nicht gerade zu Begeisterung in den Reihen der Union geführt. Also auch da gibt es sicherlich Einzelne, die zum Denkzettel geschritten haben können.
Und aus Sicht der Abgeordneten könnte es sein, dass der Lars und der Friedrich, die sich ja inzwischen duzen, dass die zu sehr zusammengekluckt haben und über die Köpfe der Abgeordneten hinweg entschieden haben und sich diese Abgeordneten eben jetzt übergangen fühlen.
Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Problem war. Die Distanz, ich sage noch den dritten hinzufügend, wenn wir das Bild von gestern vor Augen haben, das Bild dreier großer Männer, die blau alle gekleidet, während die in weiß gekleidete Frau bedröppelt daneben stand, nämlich Saskia Esken, die nichts mehr bekommen hat. Ja, dieses Bild war auch Ausdruck einer ziemlichen Parteiferne der starken Männer in den jeweiligen Parteien. Auch ein Lars Klingbeil wird mit seinem doch sehr machtvoll und strategisch geleiteten Angang nicht nur alle in der SPD beglückt haben. Also, da müssen die Führungskräfte jetzt höllisch aufpassen, dass sie ihre Leute mehr mitnehmen und dass sie vor allem jetzt geschlossen agieren. Denn das ist die Hoffnung, die ich habe. Der heutige Tag hat ja nur einer Partei in die Hände gespielt. Das ist die AfD. Wenn diese Regierung jetzt aber diesen Tag als kathartisches Moment begreift, immer vorausgesetzt, dass die zweite Abstimmung jetzt gut geht, dann könnte noch ein Nutzen daraus erwachsen, dann dürfte auch allen, auch vielleicht den vor allem führenden Personen deutlich geworden dass sie noch mit mehr Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen müssen.
Aber auch mit einer Riesenhypothek, wie es der grüne Abgeordnete Anton Hofreiter vorhin sagte, Merz geht mit Riesenhypothek in die Kanzlerschaft, wenn er denn noch gewählt wird heute?
Absolut. Friedrich Merz hat auch das schöne Wort sogar schon mal gesagt. Er hat schon alleine mit der Reform der Schuldenbremse, die er davor nicht zulassen wollte, beziehungsweise der er ständig widersprochen hat, hat er einen gewaltigen Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit genommen. Heute, mit dem heutigen Tage, ist tatsächlich noch eine weitere Hypothek dazugekommen, nämlich die Frage, wie stark steht diese Koalition überhaupt hinter ihm? Wie fragil ist sie in der Sache? Und insofern muss er sich noch ziemlich oft wahrscheinlich als derjenige beweisen, der den Kitt hat, um diese Koalition zusammenzuhalten.
Und auch die Frage, waren es in Anführungsstrichen jetzt Einzeltäter, wie Sie eben ja angenommen haben, dass eben Einzelne so, sich so entschieden haben? Oder ist es eine ganze Bande, von Fritze-Killern? Wir erinnern uns an Heide Simonis in Schleswig-Holstein, die dreimal nicht gewählt wurde, abgetreten ist. Und dann sprach man vom Heidemörder. Aber jetzt müsste es eben eine ganze Bande sein.
In der Tat, und das macht es so spannend, der Heidemörder war einer, deswegen ja dieser stehende Begriff, bis heute ist ja nicht richtig bekannt, Einzelne meinten es zu wissen, aber er ist bis heute eigentlich nicht geoutet worden. Das Ironische scheint mir darin zu bestehen, dass gegenwärtig der Luxus einer großen Mehrheit, und das ist in der Geschichte häufiger der Fall gewesen, der Luxus einer großen Mehrheit, einer großen Vielzahl von überschüssigen Stimmen, Einzelne dazu veranlasst haben könnte, eben dagegen zu stimmen. Die Wahrscheinlichkeit, wir werden es bald erleben, dass es gerade keine Bande war, sondern eine Bande aus Zufälligkeit, weil sich alle nach den heutigen morgendlichen Abstimmungen sicher wähnten, der Mann wird gewählt, also kann ich mir meinen Denkzettel erlauben. Das halte ich für die wahrscheinlichere Lösung. Wenn das aber tatsächlich beim zweiten Wahlgang wieder schief geht, dann müsste man schon die Frage aufwerfen, haben da nicht Einzelne sehr systematisch gehandelt? Und das wäre natürlich dramatisch für Friedrich Merz und für die gesamte Koalition.
Und auch wenn es nicht schief geht beim zweiten oder dritten oder 27. Wahldurchgang und Friedrich Merz Kanzler wird, wird nicht auf jeden Fall das Regieren schwerer für ihn und auch für die SPD, weil sie bei jedem Gesetzentwurf, den sie in den Bundestag einbringen, befürchten müssen, dass die 18 wieder Nein sagen.
Diese Befürchtung, dass die Reihen nicht geschlossen sind, mussten die beiden Koalitionäre, also die beiden Fraktionen, schon davor haben. Der Unmut ist so groß, dass eigentlich letztlich immer wieder die Überzeugungsarbeit am Platz sein muss, bei jedem Gesetz, und immer wieder den Leuten klargemacht werden muss, wir müssen geschlossen auftreten, sonst verlieren wir weiteren Kredit. Also insofern glaube ich gar nicht, dass der heutige Tag eine völlig neue Lage geschaffen hat. Vielleicht ist er, das ist die Hoffnung, die ich durchaus ein Stück weit habe, vielleicht eben sogar ein kathartisches Moment, immer vorausgesetzt, die Abstimmung klappt beim zweiten Mal. Aber vielleicht ist der Schreck, den handelnden Akteuren so in die Glieder gefahren, dass sie vielleicht noch mehr um die Ernsthaftigkeit wissen. Denn ich habe immer noch das Wort von Markus Söder, das vielleicht fast schon fahrlässige Wort vor Augen, das ist die letzte Patrone der Demokratie, das heißt gegen die AfD. Heute sprach er, glaube ich, sogar davon, dass man kurz vor Weimar stünde. Ich halte das für eine gefährliche self-fulfilling prophecy, aber eines ist ja wahr. Das ist die letzte kleine Koalition aus zwei Parteien beziehungsweise zwei Parteifamilien. Danach ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unregierbarkeit kommt und irgendwann der Ruf nach der AfD immer lauter wird. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß.
Der Politologe Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für Deutsche und internationale Politik, mit seiner Einschätzung dessen, was da heute im Deutschen Bundestag passiert ist. Ich danke Ihnen, Herr van Lucke.
Ich danke Ihnen, Herr Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.